Machst du die Begrüßung? Nein, ich mache die. Also, herzlich willkommen zum neuen Talk aus dem Literaturviertel zweistimmig. Zweistimmig deshalb, weil wir zu zweit sind. Das ist die Frau.
Mivise Mariam Jandan. Genau. Ich bin Vertreterin aus Salon 5 als Jugendliche.
Genau, und du hast diesen blöden Katzentisch da, weil alte weiße Männer irgendwie klugscheißen wollen und du gehst immer dazwischen. Genau. Also du gehst richtig schön dazwischen, wenn die zu sehr dummes Zeug reden und wenn du Fragen hast und inhaltliche Sachen. Unseren ersten Gast, kennst du den?
Nee.
Ich auch nicht. Also ich bin kurz aus informiert und ich habe jetzt so einen kurz begrüßt. Der erste Gast ist Professor Dr. Jens Wartenfuhl.
Okay.
Das ist ein Kampagnenmacher, der macht politische Kommunikation, der erläutert den Leuten, warum Klimaschutz gut ist. Und der hat einen Lehrstuhl in Bottrop. Also in Bottrop gibt es tatsächlich sowas wie eine Hochschule. Ja. Und jetzt kommt's. Ich lese mal vor. Der hat den Lehrstuhl für Kommunikationsprozesse und Handlungsauslösung beim Klima- und Ressourcenschutz. Bang! Das ist ein so langer Titel, der braucht eine Doppeltür in seinem Büro, glaube ich, damit das Schild drauf passt. Gespannt?
Auf jeden Fall, ja.
Und dann sagen wir im Karneval, sagt man, wollen wir ihn reinlassen? Da ist er. Komm, wir sagen guten Tag. Hier begrüßen wir unseren ersten Gast mit Palim Palim. Richtig schön die Tür. Sagen, wir dürfen ja nur was jetzt check machen. Ne? So.
Check, check.
Hallo.
Check.
Guten Tag, Herr Professor. Martin Kai ist einer der Gastgeber. Und hier,
Mivise Mariam Jandan, mein Name.
Check.
Hallo.
Hallo.
Wir gehen jetzt zur Arbeit direkt. Hier, da ist unser Verhörzimmer. Und da ist irgendwie so der hohe Gerichtshof, der entscheidet, ob wir Mist erzählt haben. Wir gehen los. Danke. Bevor der erste Buzzer ertönt, versuche ich mal die erste Frage rüberzubringen. Ich habe mich gerade schon so leicht lustig gemacht über diesen wahnsinnigen Titel, also Professor für Kommunikationsprozesse und Handlungsauslösung beim Klima- und Ressourcenschutz. Ja. Das musst du sacken lassen. Mivise, drück doch mal.
Ja, ich wusste selbst nicht, was das heißt. Wie soll ich drücken?
Ja.
Genau. Was bedeutet das? Was machen Sie da?
Ja, also besondere Krux auf den Klimaschutz ist die Handlungsauslösung. Ne, es wäre relativ einfach zu sagen, ich würde Kommunikation machen, damit Leute Klimaschutz gut finden. Also die wenigsten werden sich trauen zu sagen, dass sie Klimaschutz blöd finden. Eine große Hürde ist aber, dass gehandelt wird. Die Leute handeln kaum. Also die fahren nicht wirklich Rad, finden Radfahren wichtig und gesund, kaufen nicht wirklich eine Solaranlage, finden Solaranlagen wichtig und gut für uns alle und würden auch nicht unbedingt ihr Gebäude sanieren. Und die Konzepte, die ich mache, vor allem für Kommunen, sollen dafür sorgen, dass die Leute genug wissen und sich trauen, diese Handlung auch auszuführen oder die Lust empfinden, die Handlung auszuführen oder einfach irgendwann mal einsehen, dass es Zeit ist, diese Handlung auszuführen. Und da gehen wir halt von verschiedenen Seiten dran, damit wir nicht ein Volk von Leuten haben, die Klimaschutz wichtig finden, sondern ein Volk von Leuten, die das Klima schützen.
Ist das auch so ein bisschen so, ich meine, bei Menschen wie mir ist immer so der Verdacht da, dass ihr die Leute verarscht. Also sobald PR und Kommunikation da steht, denke ich, oh, vorsichtig, die wollen nicht über den Tisch ziehen. Wie geht man damit um, dass diese Skepsis, die vielleicht bei anderen auch vorhanden ist, überwunden wird?
Ja, also die habe ich jetzt im Grunde nicht mehr so ganz dramatisch, wenn ich jetzt Kommunen berate, dass die merken, man bringt erfolgreiche Konzepte mit. Da hilft ja auch einfach die Faktizität, wenn ich sage, wenn man normalerweise in so einen Stadtteil geht und hängt nur ein paar Plakate auf, dann machen 0,01% mit. Wenn wir unsere Konzepte machen, die nachhaltiger sind, dann sind das vielleicht mal 5%, 10%, 20% der Leute, die sich interessieren, die mitmachen. Dann finden die das nicht mehr ganz so schräg. Aber wir gehen schon auch durchaus auf zum Beispiel in der Kommunikation auf Dialog. Also wir schicken auch mal Leute von Haus zu Haus, die Bürgern was erklären im Namen des Oberbürgermeisters. Da haben Kommunen zum Beispiel immer Berührungsängste. Das erinnert die immer an so alte Geschichten. Man will was an der Haustür verkaufen. Das hat aber im Klimaschutz tatsächlich den größten Erfolg, wenn die Leute
etwas so
verstehen. Ja.
Ich habe eine Frage. Was für Leute sind das denn, dass die, also diese 5%, die Sie erwähnt haben oder so, was für Leute sind das denn, die sich sozusagen direkt interessieren? Also sind das Leute, die sich bereits informiert haben, die bereits für Klima und so weiter kämpfen oder wie ist das?
Ja, es ist also mal ein Beispiel für vielleicht direkt das schwierigste Thema, ne? Meinetwegen Gebäudesanierung. Da sprechen auch viele von. Ne? Wir verbrauchen ja auch enorm CO2, wenn wir unsere alten Häuser mit fossilen Brennstoffen heizen. Wenn ich natürlich Bürger in dem Stadtteil habe, die denken, und sie meinen es gar nicht böse, ihr Gebäude wäre gar nicht so schlecht, dann kann ich denen schlecht erklären, sie sollten etwas ändern, weil die ja denken, sie müssten eigentlich nichts ändern. Wenn ich dann aber uneigentlich durch einen Vergleich ihres Gebäudes mit 1000 anderen, die schon saniert wurden, sage, du könntest hier 70% Heizöl und Heizkosten sparen, dann kommt das ja zumindest mal als glaubhaft bei denen an, weil ich das nett belegen kann. So, dann habe ich wenigstens die erste Saat gesät, dass die sagen, also okay, es betrifft mich auch und ich könnte sparen, das wusste ich, vorher nicht. Die wussten es eigentlich schon, sie haben sich nur prima ausgeredet. Also sie haben nur sich selber eingeredet, mein Vater hat damals gut gebaut, ich glaube, mein Haus ist gut.
Aber dann bleiben wir mal in der Innovation City in Bottrop, wo es genau um solche Themen geht. Radfahren machen wir dann auch noch.
Ja.
Wenn ich Mieter bin, dann bin ich ja immer der Letzte in der Verwertungskette. Also ich kann mir kein Elektroauto kaufen, weil ich keine Ladestation habe.
Ja.
Ich kann nicht sagen, meine Wohnung wird aber isoliert, dafür zahle ich dann weniger Miete. Im Gegenteil, wenn das Ding umgebaut wird, zahle ich so wahnsinnig viel Miete mehr, dass ich dann ausziehen muss.
Okay, also das ist natürlich...
Also das ist ein altes Klischee natürlich.
Ja, das jetzt ist vielleicht ein bisschen Klischee. Das ist aber natürlich nicht von anzuweisen. Also wenn jetzt jemand natürlich sein Gebäude komplett saniert und ist der Vermieter und steckt da jetzt irgendwie 50.000 Euro rein, hat er zwar auch eine Wertschöpfung, sein Gebäude ist in der Regel auch noch mehr wert als das, was er reingesteckt hat, weil es viel besser aussieht, weil es neu aussieht und so weiter.
Und er legt 9% um auf die Miete. Also schon
genau.
Ich frage, was das heißt.
Es wird teurer. Ja, es wird teurer. Also anteilig wird er in der Regel an den Heizkosten sparen, die beiden nichts bringen. Der Vermieter hat nichts von dem Geld, was an den Öllieferanten gezahlt wird und der Mieter hat da auch nichts von. Also bleibt dem Mieter, dem Vermieter mehr an dem Kaltmietanteil. Da hat er dann eben was von. Und dann muss er eben schauen, wie viel er noch oben drauf schlagen will, weil das Haus schöner geworden ist und was er den Mietern zumuten kann. Aber da kann ich sagen, klar, das kann natürlich durchaus passieren, dass jemand sagt, jetzt ist mein Haus wie neu, jetzt möchte ich auch eine Miete für ein Haus wie neu. Ich bin jetzt natürlich hier und rede über den Klimaschutzanteil. Ne?
Aber ganz ehrlich, also was interessiert uns Jugendliche sozusagen überhaupt dieses Haus sanieren, Haus wohnen und Miete zahlen? Weil wir Jugendliche bezahlen ja aktuell nichts zum Wohnen und so weiter.
Ja.
Genau.
Das ist dieser miese kleine Egoismus, ja. Wenn deine Eltern das ganze Geld für die Wohnung ausgeben müssen, dann können sie dir weniger taschen, dann wirst du verhungern.
Ja.
Nee, also was machen Sie für Jugendliche?
Was Jugendliche machen könnten zum Klimaschutz? Oder?
Ja, beziehungsweise wie unterstützen Sie Jugendliche, dass sie sozusagen dieses Klima und so antreiben?
Ja, also im Grunde haben jetzt erstmal andersrum die Jugendlichen uns, da sage ich jetzt mal als Profis, wahnsinnig unterstützt. Also ich habe ja noch nie so einen starken Rückenwind in egal welchen Gängen, durch die ich gelaufen bin, ob jetzt Ministerien oder Rathäuser oder... hat das die Leute so, ich sag jetzt mal negativ gesprochen, unter Druck gesetzt, was Fridays for Futures im letzten Jahr da losgetreten haben, auf eine absolut positive Weise. So eine Kampagne wäre mir jetzt auch als Kampagnenprofi nicht eingefallen, die hätte ich nicht erfinden können. Also das war so stark und hilfreich, dass an allen Ecken und Enden einfach klar wurde, jetzt guckt uns mal doch mal jemand auf den Finger oder ist ja eigentlich doch so schlimm, wie die sagen. Oder wir glauben davon meinetwegen die Hälfte nicht, aber die andere Hälfte ist schon schlimm genug. Also für uns war das jetzt... super mal als Profis, dass mal die Städte und Kommunen auch merken, wir können das immer schlecht mit so einer kleinen Nebenbeisumme irgendwas regeln. Ne? Die Städte haben auch nicht viel Geld, zum Beispiel im Ruhrgebiet, aber Klimaschutz ist jetzt auch ein Thema, wo die Leute erkennen, das ist wirtschaftlich total wichtig. Und da waren die Jugendlichen, glaube ich, die allerbeste und neutralste Stimme, die man sich vorstellen kann. Muss ich einfach mal so sagen.
Aber es sind dann letztlich ja auch mal politische Entscheidungen, die dann, wenn wir jetzt über den Kommunalwahlkampf reden, gar keine kommunale Entscheidung sind. Also ob Datteln 4 ans Netz geht, wird nicht in Datteln entschieden oder in Waltrop entschieden.
Nee.
Und dann wird es auch irgendwann kompliziert. Ich habe gesehen, ihr habt mal Kampagnen gemacht, auch für Fernwärme. So, dann sagen die Datteln 4-Betreiber, das ist ein Kraftwerk, das macht nicht nur Abgase, CO2, das macht auch Fernwärme und ihr könnt alles umstellen, Sonnenenergie, Windenergie, aber damit heizt sich die Bude nicht im Winter. So, dann sage ich als alter IGBCE-Angehöriger, das ist die Gewerkschaft der Bergleute, sage ich dann, hör mal, das ist das geilste und tollste Kraftwerk, was ich jemals gesehen habe. Das ist sauber, das ist effizient, das ist auch mal gut. Also es ist ja nicht immer so einfach.
Nö. Ist immer eben nicht so einfach. Also schade wird es da, wenn natürlich jetzt Leute, die eigentlich etwas überhaupt nicht umweltfreundliches gerne bauen und platzieren wollen, das so ein bisschen alles schön deuten als eine Brückentechnologie. Ne? Sowas kann natürlich auch passieren, dass nochmal ein paar Kraftwerke versucht geworden durchzuwinken, die eigentlich nicht mehr in der Art nötig sind. Aber, und da bin ich auch, glaube ich, einfach jetzt recht pragmatisch und sehe, wir leben hier mit zum Beispiel Millionen Leuten auf einem relativ kleinen Fleck und brauchen sehr viel Heizenergie. Kann ich ja nicht ignorieren. Also wir haben ganz klar einen Riesenpeak im Winter, wo wir sehr, sehr viel Energie, die kann man genau bemessen. Das sind ganz viel Gigawatt, die wir an Wärme vor allem brauchen. Und das ist immer noch enorm schwierig oder fast nicht möglich, das mal eben aus Solar oder Wind alles hinzubekommen. Also brauchen wir jetzt im Moment auch noch andere Quellen, die... kann man aber so umweltschonend wie irgendwie möglich bauen. Und die zum Beispiel Energieversorger, für die ich teilweise auch arbeite oder berate, haben da auch sich, finde ich, deutlich positiv verändert. Das ist auch eine andere Generation von Leuten, die da entscheiden. Das sind auch Väter, ne, die auch sagen, also wir können so und so gut filtern, also tun wir das auch. Oder noch besser, oder sogar über Standard hinaus, weil das nur eine kleine Investition mehr ist. da finde ich, tut sich schon einiges. Also dass ich da auch mit Leuten zu tun habe, denen ich jetzt mein grünes Wesen da nicht erklären muss. Oder ich das auch andersrum sagen kann, ich war jetzt selber auch mal bei Greenpeace und so weiter, wo Leute auf einen zukommen und einen auch nehmen als Berater gerade deshalb. Vielleicht hätten die mich vor 20 Jahren gerade deshalb nicht genommen. Also das ist auch eine Bewegung. Ne?
Aber was ist denn, wenn sinnvoll gesagt wird, Klimawandel heißt auch, sich anders bewegen, den Verkehr anders zu machen, nehmt mehr den ÖPNV. So, und dann haben die Leute durch Corona wahnsinnig Schiss, sich in so eine S-Bahn reinzusetzen. Klar. Das macht keiner mehr. Der Trend ist genau der gegenteilige. Alle sagen wieder zurück ins Auto, da bin ich für mich, da atmet mich keiner an, da hustet keiner. Und dann gucken wir auch noch den Nahverkehr hier im Ruhrgebiet an. Ich habe heute wieder die Erfahrung gemacht, für eine Strecke von 20 Minuten habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Ja, also das heißt irgendwie, die Idee mit der S-Bahn, mit dem Bus zu fahren, ist ja vielleicht gut, aber die Realität ist dagegen und der Trend ist dagegen. Wie geht man da damit um? Also beide Sachen. Erst gefragt, Realität, der Nahverkehr ist einfach scheiße. Abellio kriegt viele Sachen nicht hin.
Ja, okay, ja.
Was man, und dann habt ihr eine Kampagne gemacht, sagt den Leuten, fahrt mit der S-Bahn und dann sagen die, ja, würden wir ja.
Ja, also das ist auch wieder das mit dem pragmatischen Umgang mit so Fakten und Wahrheit. Ne? Ich mache eben verschiedene Kampagnen. Du hast ländlichen Raum und du hast leider auch nicht im ländlichen Raum Ecken, die durch den Nahverkehr wirklich sehr schlecht erreicht werden. Und da kann man auch keinem schönreden, wäre auch lächerlich. Also ich muss mich auch nicht als Bürgermeister hinstellen, machen die ja auch nicht, um irgendwelchen Leuten am Rand zu erzählen, du kannst prima mit einem ÖPNV fahren. Was man aber schon sagen darf, also wir machen auch mal so Befragungen oder haben eben auch Studierende, die auch sagen, ich komme eigentlich auch nicht mit dem ÖPNV, weil es sich nicht lohnt. Man schätzt es gerne etwas schlechter ein, als es dann wirklich ist. So, das ist aber nur eine Randgeschichte. Man hat auch teilweise Strecken, die sind sehr, sehr schlecht mit ÖPNV abgedeckt. Ne? Und dann ist Henne und Ei. Dann sagt der ÖPNV, ja, aber da will ja auch keiner fahren. Und die Leute vom ÖPNV, die den nutzen sollten, sagen, ja, aber ich fahre auch nicht, wenn die Verdichtung so schlecht ist im öffentlichen Nahverkehr. Das könnte man natürlich verbessern, müsste man es teilweise aber auch gegen die ökonomischen Regeln machen. Man müsste eben mehr zur Verfügung stellen, auch auf Strecken, die nicht so spannend sind. Was wir aber feststellen ist, dass die grüneren Fahrzeuge, die Wege oft gerne viel schlechter eingeschätzt werden. Also wir haben zum Beispiel in Großstädten Sternfahrten organisiert, ganz nüchtern haben gesagt, Fahrräder treten gegen Autos an. Ja. Ganz klar von bestimmten Stellen. Die Fahrradkuriere, die das für uns gemacht haben, haben auch den Auflage bekommen, sie durften nicht mal schneller als 20 fahren. So, die mussten sich also voll an Verkehrsregeln halten. Moment,
mussten Radfahrer sich an die Regeln halten, weil das ist ja sehr selten.
Ja, ganz deutlich. Und sie waren trotzdem also zu Stoßzeiten in allen Fällen schneller. Höchstens war das Auto gleich schnell. Zieht man dann aber noch hinzu, dass die Autos in der Regel alle nochmal einen Parkplatz suchen müssen, in Großstädten länger und dann nochmal von da gehen müssen, haben die Räder die Wege gewonnen. Vor allem auf Strecken.
Was für Konsequenzen gab es dann für die Autofahrer, die dann halt schneller gefahren sind irgendwie? Gab es da irgendwas?
Die Botschaft in dieser Kampagne für die Stadt war, liebe Leute, wenn ihr tatsächlich wirklich daran denkt, Rad zu fahren und euch immer die ganze Zeit einredet, ihr seid aber einfach langsamer. Das ist nicht so. Aber das redet man sich gerne ein. Also wenn wir so kleine Erhebungen mal machen mit Studierenden, die es bei uns machen, die Leute sagen gerne, ja, ich fahre jetzt aber auch nicht Rad, ich habe die Zeit nicht. Aber sie sind tatsächlich schneller. Sie sind nicht schneller, wenn sie lange Bundesstraßen gerade in irgendwelche Dörfer fahren müssen. Das muss man nicht schönreden. Aber in den Städten sind sie schneller. Trotzdem leider, deshalb wir mit der Handlungsauslösung in meinem Job, es gibt ja fast nichts, was gegen die Fahrräder spricht. Natürlich sind die gesünder. Natürlich sehe ich dabei besser aus.
Wenn die werden ständig geklaut.
Ich nehme ab. Na, ich meine nur jetzt die Sache, die jetzt meinetwegen moralisch wichtig ist. Ne? Und trotzdem fahren die Leute Auto. Aber was die am Ende brauchen, ist dieser letzte Kick. Jetzt ist das leider mal so was Dramatisches wie Corona. Da fahren die Leute, Fahrräder sind ausverkauft fast in Deutschland, weil die Leute anderen aus dem Weg gehen wollen. Ich denke aber als ein Positives daran, werden viele für sich gelernt haben, ich war eigentlich fast nie langsamer an meinem Arbeitsplatz. Ja, ich mache im Moment eine Kampagne in anderen Städten, zum Beispiel Düsseldorf. Einer der Amtsleiter kommt regelmäßig, macht alles mit dem Rad. Der ist immer schneller da als die anderen Kollegen, die mit dem Auto zwischen den Ämtern hin und her fahren. Der ist einfach der Schnellste in der Stadt.
Aber man muss ja erstmal die Erfahrung machen mit dem Fahrrad dann. Oder
das nicht? Ist ja seine Idee, glaube ich. Ja. Das sagt er ja, deshalb diese wunderbare Handlungsauslösung. Also das heißt wirklich Erkenntnis umzusetzen.
Ja. Und also das ist oft dieses Erleben. Das ist ja, da erfinde ich ja die Welt nicht neu, ist wie im Marketing sonst. Wenn Sie irgendetwas ist Ihnen fremd, dann müssen Sie das mal ausprobieren. Sie müssen es erleben und finden es plötzlich gut und machen es dann. Lastenräder sind in einigen großen Städten mittlerweile sehr anerkannt. Ne? Klar, was Sie auch sagen, ne? wo stelle ich die ab, werden die mir geklaut. Aber von der Sache selber.
Lastenräder klaut toll. Keiner. Lastenräder wäre ja blöd. Also sieht ja jeder so voll, hey, Moment, kenne ich doch.
Ja. Kann einem passieren. Aber eben auch dieses Mal das Rad zu nutzen und mal zur Arbeit zu fahren, passiert bei vielen beim ersten Mal nicht. Die brauchen dann vielleicht mal den Monat Führerscheinentzug wegen irgendeiner Kleinigkeit, dann fahren die plötzlich mal einen Monat Fahrrad und fahren danach weiter Fahrrad, weil es gar nicht so verkehrt war. Und wenn der Grund ist, nein, ich fahre deshalb nicht, weil es regnet ja nicht an jedem Tag. Aber und da hat der Mensch ja auch was für erfundene Regenjacke zur Not.
Ne? Aber es gibt, ist Sozialprestige. Es gibt ja im Ruhrgebiet die Erfahrung, also ich habe mir mal so ein 30-Tage-Ticket geholt für Preisstufe B, Recklinghausen-Dortmund, eine Strecke, die einmal die Stunde befahren wird, das heißt, du musst deine Termine total komisch legen. Du sagst, nee, ja. 10 Uhr ist eine blöde Zeit, lass uns um 20 nach 10 anfangen, dann kann ich, weil 20 nach 9 da zu sein, wäre die Hölle. Ich hatte eine Fehlerquote von über 40%. Ja. Also weil irgendwie ja. aus Krankheitsgründen der Verkehr eingestellt wurde, ja. was weiß ich. Und wurde von den Leuten, mit denen ich dann zu tun hatte, mitleidig angeguckt. Die hatten zwei Ideen. Entweder der hat seinen Führerschein versoffen oder der ist pleite und kann sich kein Auto mehr leisten. Also das ja. ist das Image, den der Nahverkehr hat. Lass uns über die Wahlen reden. Also jetzt nicht parteipolitische Propaganda hier abzufragen. Aber was müssen die Parteien anbieten? Und ist das nur... Liest sich das nur gut, wenn ich schreibe, ja, Nahverkehr muss gestärkt werden? Oder ist das ein Wahlargument? Oder wie mache ich das zum Wahlargument?
Ja, also wir haben dann natürlich verschiedene Ebenen. Also ich kriege das jetzt nur mal mit, wenn ich für Kommunen arbeite. Das ist nicht so großartig ausgestattet, wie es sein müsste für ein so wichtiges Thema. Ja, also nur mal in Verhältnismäßigkeiten, wenn jemand an irgendeiner Straßenecke einen Gulli irgendwie baulich reparieren muss, na, dann sind da ganz schnell 10, 15, 20, 50.000 Euro weg. Man hat aber teilweise für eine ganze Jahreskampagne für mehr Klimaschutz vielleicht dieselbe Summe nicht. Ja, also das ist schade, das ist unverhältnismäßig und müsste sich ändern. Die Produkte selber müssen natürlich auch attraktiver werden. Da merkt man natürlich schon, ob jemand das in der Stadt wirklich von Herzen ernst meint, ob jemand da Führungsfigur, Entscheider ist, der sagt, das ist mir wirklich wichtig. Von mir aus sagt er auch nur, das ist mir wichtig, weil ich sonst nicht gewählt werde. Das ist fürs Klimaschutz am Ende auch nochmal ganz gut. Nur die wirklichen Städte, die sehr weit nach vorne kommen in dem Bereich, da sitzen 1, 2, 3 Leute auf Positionen, die das schon sehr ernst meinen und weniger als das, was sie dann da umsetzen, auch nicht statthaft fänden oder auch moralisch nicht vertretbar gegenüber den Folgegenerationen. Und das sind dann eben Städte, jetzt haben wir zum Beispiel Bottrop, wo sich auch eine ganze Verwaltung da voll hintergeklemmt hat, diese Innovation City zu werden. Das war ja auch ambitioniert und die Leute stehen da auch hinter. Und dann merkt man natürlich auch, dass da permanent immer mehr passiert.
Aber Innovation
City könnte auch Innovation City könnte auch als riesigen Schwindel auslegen. Ich sage, die haben die CO2-Bilanz deshalb allein verbessert, weil das Bergwerk zugemacht hat. Da habt ihr so dermaßen viel CO2 eingespart über die Jahre, da musst du kein einziges Haus mehr dämmen.
Ja, aber wir sind ja an vielen, vielen anderen Stellen ja auch Werte erreicht worden, ne? Ganz hohe ne, Solaranteile, ne? Überdurchschnittlich viele Dämmung und so weiter. Aber, und das ist jetzt aber auch wichtig, aber eben mit einem engagierten, auch recht großen Team, was für die Leute da war, was die Leute aber auch abgeholt hat oder den Leuten sogar hinterhergelaufen ist. So, genau,
wie konnte das denn dann funktionieren? Warum hat das im Bottrop funktioniert? Was haben die gemacht, was da entscheidend ist?
Ja, die hatten einfach, dadurch, dass sie natürlich dieses Programm da gewonnen haben, die sind ja dadurch nicht mit Geld überhäuft worden. Ist ja nicht so, dass die jetzt Geld verschenkt hätten, damit jemand sein Haus saniert. Aber die hatten mehr Leute, engagierte Leute, einen konsequenten Masterplan und irgendwie auch mehr Mitarbeiter als üblich, die sich darum kümmern könnten, dass diese Stadt umlernt. Also es ist leider auch ein ziemlicher Veränderungsprozess. Wenn ich jemandem nur beibiegen will, ne, im Privaten, dass er sich etwas anders ernährt, ne, oder dass er sich privat tatsächlich mal für ein Fahrrad interessiert, das sind Einstellungsänderungen. Das ist wirklich schwierig. Und da muss ich mit Leuten sprechen. Ich muss denen was erklären. Die müssen umdenken. Wenn Leute immer noch denken, Photovoltaik würde sich kaum lohnen, dann haben die letzten 10 Jahre verpasst. Lohnt sich extrem. Die Sachen kosten die Hälfte, bringen das Doppelte. Muss mir einer beibringen. Und in Bottrop hatten die irgendwie die Leute dann eben zusätzlich gesponsert bekommen und auch gewollt, die den Leuten auch mal was beibringen. Ich kann auf dem Plakat, ja, das kann ich billig da vorne hinhängen, dann hängt das da für 1 Euro. Da stehen vielleicht 3 Worte drauf, da lese ich, was weiß ich, kauf Solar. Das löst bei mir ja gar nichts aus, das ist lächerlich. Also das ist wie so eine Stecknadel, mit der ich versuche, ein schweres Bild aufzuhängen. Das gelingt nicht. Aber dieses etwas mehr an Arbeit, ich bringe ein schweres Bild an, ich einen Dübel in die Wand und fester aufhängen, kostet etwas mehr Geld pro Einheit und das haben viele Kommunen jetzt einfach nicht im Portemonnaie oder wollen nicht im Portemonnaie haben. Und in Bottrop gab es eben die Möglichkeit zu sagen, wir machen das jetzt mit vielen Leuten, lange Kampagne, nachhaltig und die Leute haben viel gelernt, umgelernt und natürlich auch nicht unwichtig, auch mal Fördermittel akquiriert worden, Zuzahlungen zu Produkten. Selbst reiche Leute, die sich einen Umbau ihres Gebäudes für 80.000 Euro, da brauchen nicht zur Bank gehen, das holen die aus dem Sparstrumpf oder so, Findet es spannend, wenn sie 3.000 davon geschenkt kriegen. Ist leider so.
Leute, lass mal ein bisschen zurückrudern. Ja. Nämlich ja, dieses...
Zwei Buzzer jetzt.
Ja,
zwei
ja. Buzzer, ja. Innovation City, was ist das? Verstehe ich irgendwie nicht. Also
Innovation City war ein Wettbewerb in 2000 bis 2010, wo sich die Städte im Ruhrgebiet bewerben konnten für ein Förderprojekt, eben eine Modellstadt des Ruhrgebiets zu werden. Bottrop hat sich da unter anderem eben mit drauf beworben, hat das dann am Ende diesen Prozess dann nach dem Dreivierteljahr gewonnen, durch ein Konzept, in dem gezeigt wurde, dass man eben auch die Bürger sehr stark würde einbinden können, um selbst auch in sozial schwächeren Stadtteilen Klimaschutz nach vorne zu bringen. Und das macht die Stadt jetzt halt eben seit 9 bzw. 10 Jahren erfolgreich und bringt diese Konzepte auch in andere Städte ein, die das umsetzen wollen. Wichtig eben mit Aufklärung, ne, mit Kampagnen, mit klaren Konzepten, mit Potenzialfindung und eben nicht mit 100 Millionen Euro Geschenken, mit denen dann wahrscheinlich jede Stadt irgendwas anfangen könnte, sondern mit konsequenterem Herangehen.
Ich hatte auch das Gefühl gehabt bei dieser Schließung von dem letzten Bergbau, wie haben Sie das da mitbekommen, dass Sie sozusagen als jemand, der die Kampagnen für Klimaschutz und so weiter vorantreibt, wie haben Sie das sozusagen entgegengenommen, dass da jetzt was an Änderungen geschieht?
Ganz vorsichtig, ich bin der Ege Bergbau, wollte ich nochmal sagen. Ne?
Okay. Ja. Ich meine, das haben wir schon in der Ewigkeit mitbekommen. Also in meiner Familie waren Vater, Opa letzten Endes auf der Zeche gelernt oder da irgendwie darüber Ingenieure geworden. Ich früher in Bands gespielt habe, da war jeder irgendwie auf der Zeche. Das war sukzessive klar, dass halt irgendwann alles vorbei ist und man hat es am Ende hier nochmal im Pausenstall mitbekommen. Es war dann jetzt halt vorbei. Wir haben jetzt in meiner Stadt eine Hochschule für diesen, Strukturwandel, um zu sagen, wir haben ja eine Region, in der viele technisch versierte Leute sind, immer viele Ingenieure waren. Wir bieten denen neue Möglichkeiten an, zu bleiben und hier eben Sachen zu machen, die auch technisch orientiert sind, nämlich technisch für eine nachhaltigere Welt, ne, für Energieerzeugung aus nachhaltigen Energien. Auch zum Beispiel die Hochschule, an der ich jetzt bin, verschreibt sich da auch sehr deutlich dem Thema Nachhaltigkeit und Innovation. Und die sitzt in Bottrop und in Mülheim. Ja. Das ist eine schöne Sache, um diese Potenziale eben zu nutzen.
Ja. Wie sieht das aus? Was machen dann die Leute, die Sie sozusagen weiterbilden? Was für Projekte gestalten die dann?
Ja, also ich bin an der Hochschule eben mit einer halben Stelle. Das ist eben, das ist insgesamt alles sehr technisch und umweltaffin ausgerechnet. Da sind halt eben auch solche Studiengänge, ne, zu Umwelttechnik und so weiter. An wiederum anderer Stelle bilde ich jetzt eben Kampagnenleute aus oder bilde Klimaschutzmanager in Kommunen aus, damit die das, was sie in den Kommunen vorhaben, nämlich irgendwie den Klimaschutz durchzusetzen, auch argumentativ gegenüber ihren Entscheidern besser hinbekommen. Das ist eben auch nicht so einfach. Aber dann eben auch Richtung der Bürger, dass die Bürger irgendwie nicht denken, das sei jetzt irgendwie mal so eine Ökogeschichte, die man macht oder lässt, sondern das ist mittlerweile auch eine große, wichtige Verantwortung, die messbar uns ja allen auf die Lungen drückt. Also das ist ja, die Zahlen sind ja schon enorm, die werden nicht gerne propagiert, aber die Sterblichkeitsrate durch schlechte Luft in Deutschland liegt bei älteren Leuten ungefähr bei 10.000 im Jahr. Das ist schon eine Nummer.
Aber können Sie mir ein Beispiel geben, was sozusagen an Projekt umgesetzt wird?
Ja, also wir, die jetzt diese Kampagnenumsetzung gehen zum Beispiel hin und sagen, wir nehmen uns ein Viertel richtig intensiv vor, nehmen Solarkartaster, schicken den Leuten in ihre eigenen Haushalte ein Bild ihres Hausdaches, was total sonnengeeignet ist, machen ihnen also deutlich, deine Müllerstraße 17 wäre völlig für Photovoltaik geeignet, schau mal da. Und dich würden solche Paneele irgendwie nur 8.500 Euro kosten, statt wie du annimmst 20.000. Und die würden sich innerhalb von 3,5 Jahren amortisieren und nicht innerhalb von 20, wie du annimmst. Und du kriegst von uns jetzt noch, das hast du zum Beispiel gerade in Düsseldorf, 2.000 bis 3.000 Euro obendrauf geschenkt. Plus, man macht auch eine Wallbox, dann hast du auch nachts und immer Strom und tankt auch dein Auto damit kostenlos, dann hast du auch noch emissionsfreien Strom. Das ist schon mittlerweile ein Paket an positiven Argumenten, da fangen die Leute schon an, drüber nachzudenken. Und da sind dann, wenn solche Kampagnen laufen, die Solateure, die Solaranbieter auch ausgebucht.
Wie kriegt man das aber dann, es ist schön, wenn das läuft, aber wie kriegt man das, was ich mal unterstelle, diese Lücke geschlossen zwischen der, Beck nannte das mal, verbale Aufgeschlossenheit bei weitestgehender Verhaltensstarre. Also die Leute sagen, finde ich gut, machen aber nichts. Beispiel jüngstes, da hat Forsa, dieses sehr seriöse Umfrageninstitut, gesagt, der Fleischkonsum geht zurück. Und die Umfrage war die, verzichten Sie einmal die Woche auf Fleisch. Und dann haben statt 39% gesagt, ich verzichte einmal die Woche auf Fleisch. Das wäre ein Siebtel weniger bei 7%, also ein 49stel weniger. Und dann gucke ich mir einfach an, wie tatsächlich der Fleischkonsum ist in Deutschland, der verändert sich nicht. Also die Leute sagen, nein, Fleisch finde ich blöd, nehme ich nicht mehr. Aber irgendwo entweder kaufen die es und schmeißen das dann weg, damit sie ein gutes Gewissen haben. Wie kriege ich diese Lücke geschlossen, dass wirklich genau Handlungsumsetzung, dass die Leute nicht nur sagen, Fahrradfahren finde ich gut, S-Bahn finde ich gut, Solar finde ich gut, dass sie das machen.
Ja, ja, also ich habe da selber halt eben auch so ne, Modelle und Konzepte zu entwickelt. Und ein Riesending, das sprechen Sie gerade an, ist immer erstmal der negative Spin. Also ich kann Leuten prima argumentieren, wie viele Nachteile jetzt wirklich so ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel hat. Dass das wirklich enorm aufwendig aufgebaut werden muss, bis so ein Tier entsteht, ne, was das alles gegessen haben muss über Jahre, wie schlecht das eigentlich fürs Klima in jeder Beziehung ist, mit den Weideflächen sowieso auch mit
dem. Kann ja auch noch mit Giften kommen, mit auch, Chemikalien, ja. mit Medikamenten und was weiß ich.
Aber der Reflex und der noch
Größen, mit den armen Arbeitern.
Ja, der Reflex ist bei vielen Leuten, hör mal, der will mich bevormunden. Willst du mir jetzt mal ein leckeres Schnitzel schlecht machen? So, genau. Und wenn man so in die Kurve kommt.
Da haben die Grünen schon Wahlen mit verloren.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja, ich weiß. Und hier geht es eben darum, auch den Leuten zu sagen, also guck es dir mal wirklich an. Ich meine, nur eine Quelle für alles ist ja bei uns immer gerne, CO2 wird ja gerade so ein bisschen die Währung für den ganzen Klimaschutz. Ich glaube, so ungefähr gar keiner weiß, was mit CO2 los ist. Also man könnte Leute auf der Straße fragen, gib mal einen Tipp ab, wie viel Gramm CO2 sind hier im Kubikmeter Luft? Das wird ungefähr gar keiner wissen. Ne? Ist auch nicht so wirklich schlimm, weil die Leute ungefähr einen Trend haben, wozu es gut oder schlecht ist. Nur wenn ich mitbekomme, ich kann ja gerne, wenn ich jetzt meine und müsste mein Fleisch essen, dann tue ich das ab und an. Nur diese fehlende Wertschätzung zu sagen, das ist alles so billig im Verkauf, kaufst halt ein Kilo mehr beim Grillfest, schmeißt halt weg, auch egal und so weiter. Dieser ganze Gestus ist halt eben kritisch und den Leuten, wir machen zum Beispiel in einer Stadt so Klimawagen, ne, wo man den Leuten zeigt, guck mal, für dieses Kilo könntest du erstmal das an vielleicht heimischen Fleisch essen, wenn du mit Fleisch essen musst. Und du könntest aber auch ungefähr das Hundertfache an Gemüse essen und überleg doch mal, ob das nicht wirklich mal mehr mischt. Wenn du meinst, du kannst ohne Fleisch nicht leben, ist es ab und an für den Geschmack. Aber denk mal dran, was das eben für eine Kette nach sich zieht. Ja.
Es gibt ja genug Menschen, die halt gerne Fleisch essen und so weiter. Und sie haben das heimische Fleisch angesprochen, aber die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wo man im nächsten Laden sozusagen heimisches Fleisch findet. Ja. Machen Sie dafür auch gleichzeitig irgendwie Kampagnen oder so? Oder wie unterstützen Sie sowas?
Ja, wir versuchen mit möglichst plakativen Sachen, also zum Beispiel so ein CO2-Check, der ist ja schon in sich unsexy. Ne? Also es gibt so viele CO2-Rechner im Netz, die den Leuten keinen Spaß machen. Es ist alles grau, ganz viele Fragen, Zahlen, verstehen sie nicht so. Aber so einfache Botschaften, so Sachen zu reduzieren und jemandem zu sagen, schau mal, diese Tomate ist in einem Treibhaus groß geworden, diese Tomate nicht. Beide gleich lecker, beide gleich teuer. Warum musst du unbedingt die kaufen, die 200 mal so viel CO2 verursacht hat? Dann werden die Leute sagen, ich wusste es gar nicht. Dann müssten die vielleicht eben, es muss teilweise besser ausgewiesen werden, dass man einfach sieht, ich muss ja auf gar nichts verzichten. Ich nehme einfach das, auch schön. Wenn ich irgendwie Fleisch essen muss, nehme ich es halt vielleicht, zahle ich auch mal ein paar Cent mehr dafür, fühle mich damit ein bisschen besser, kriege auch wahrscheinlich eine ganze Ecke gesunderes Fleisch und es wird nicht über einen halben Globus zu mir hingefahren. Da gibt es ja die absurdesten Beispiele, was für, ich sage jetzt mal, enorm egale, bis hin zu scheißegale Produkte ich kaufen kann, wie vielleicht irgendwelche Shrimps oder Krabben, die mich jetzt gesundheitlich nicht weiterbringen, schon gar nicht auf der Tiefkühlpizza. Ja, man sagt ja auch in Studien, ich könnte besser den Karton essen als die Tiefkühlpizza, hätte ich mehr von. Aber die werden ja irgendwie von weit herbeigekarrt durch irgendeine Antibiotika-Farm, dann irgendwie 17.000 Kilometer zu mir hochgefahren. Dann habe ich die im Tiefkühlfach, dann lasse ich die dann auch 3 Monate drin, dann mache ich die erstmal heiß in der Mikrowelle, dann im Backofen, dann. Und dann habe ich einen Nährwert, eben wie gesagt, wie der Pizzakarton. Ja. Und das ist vielleicht irgendwo die Möglichkeit, den Leuten mal zu zeigen, also ist das jetzt für dich wirklich wichtig und lecker gewesen? Hol dir doch mal irgendwas frisch vom Feld und du sparst wirklich so enorm CO2. Es wäre großartig. Und das ist halt eben langsames Lehren umbiegen.
Lass uns mal eben nochmal, weil wir im Wahlkampf sind, über das Thema Kommunalwahl reden. Also nicht, weil wir irgendwelche Wahlempfehlungen rausgeben wollen, sondern wie können Menschen, die wählen gehen wollen, die Parteien checken, ob wir es ernst meinen oder ob das nur Plakate sind.
Ja.
So, das frage ich jemand, der solche von der anderen Seite kommt. Das ist jetzt ein bisschen gemein.
Ja, ja. Also ich glaube, was ich so ein bisschen so städteweise mitbekomme, ist jetzt nicht vielleicht eine direkte, aber eine indirekte Anfrage. Desto kommunaler es wird, desto unsexier kommt es teilweise rüber. Ne? Also man will gerne fürs Klima die globale Lösung. Deshalb würde man vielleicht bei der Bundeswahl nochmal schauen und dann auch sagen, da schaue ich auf Grün, desto kommunaler das wird, ist ja dann naheliegend und einfach, aber desto kommunaler das wird, wird das alles sehr, sind wir dann doch wieder bei so anderen Randthemen und Sympathien und so weiter. Da wäre es relativ schwierig für Bürgermeister, sei denn sehr große Städte, zu sagen, ich komme jetzt über den Klimaschutz. Das war Ende letzten Jahres durch Fridays for Futures besser, stärker, wichtiger. Jetzt im Moment ist durch Corona alles einmal durchgewirbelt. Das wird wahrscheinlich Jetzt haben wir ja aktuell Juni, noch ein, zwei Monate brauchen, bis die Leute wieder komplett gerne auch mal wieder zu anderen wichtigen Themen zurückkommen. Aber das ist im Moment noch nicht völlig der Klimaschutz. Es bahnt sich
an. Die Frage war eine andere. Die Frage war, wie kann ich als jemand, der wählen darf, checken, ob die Leute das ernst meinen? Also die schreiben, selbst die AfD, die schreiben irgendwie mehr Umweltschutz.
Ja, ja.
Mehr deutscher Umweltschutz dann zum Beispiel oder sowas.
Ja,
Esst mehr deutsches Gemüse. Würde ja passen.
Ja. Ich kann natürlich dann auch immer nur gucken, wenn jemand sagt, ich sag mal, ich bin jetzt Oberbürgermeister Günther Pudlich, irgendein erfundener Name, und ich stehe total auf Radverkehr. Ja gut, ne, wie viele Radwege gibt es in der Stadt? Ist das absehbar, dass man sich auch mal traut und durchsetzt und ein paar Radwege mehr erstellt? Ne? Oder eben Spuren, wie in Düsseldorf es auch recht mutig war zu sagen, wir machen mal eine Spur für die Fahrräder. Da kann man natürlich gucken, was passiert denn wirklich? Ne? Die ein oder zwei Ladesäulen für E-Bikes irgendwo links und rechts in der Stadt vom Stadtwerk gesponsert, sind halt nicht wirklich ein Entgegenkommen für den Klimaschutz. Da müssen wir ganz andere Wege machen. Und wenn es manche Zahlen nicht auch ein bisschen schön gerechnet sind, muss man ja einfach auch sagen, dass man im Moment vom Trend abwärts die Ziele auch deutlich verfehlt. Und da muss eben eine Partei in der Stadt deutlich zeigen, wir machen A, B, C und dahinter steht absehbar glaubhaft die Einsparung. Und dafür muss man wirklich ran. Dafür muss man ackern, wie im Vertrieb. Man muss dann wirklich was umsetzen.
Deine letzte Wasserfrage.
Ja, ich verstehe nicht ganz diese E-Scooter-Sache zum Beispiel, dass die halt überall rumliegen und so weiter. Ich bekomme das halt in meinem direkten Umfeld mit, dass die halt voll gefeiert werden und so weiter. Dass dann gesagt wird, ja, das ist viel praktischer, genauso praktisch ist zwar Fahrrad, aber die liegen ja sowieso überall rum, jetzt die E-Scooter, deshalb nutze ich jetzt davon. Und dann kommt man ein bisschen cool rüber. Und sie meinten, dass das nichts bringt irgendwie, oder was versuchen sie da zu sagen?
Ich denke mal, wenn jetzt die, grundsätzlich sind das ja natürlich Fortbewegungsmittel, die dankbarer wären als ein Auto. Also wenn ich mal ganz schlicht anfange, wofür die vielleicht mal gedacht waren, wenn ich sagen würde, ein Auto wiegt im Moment, Schnitt teilweise jetzt 1,6, 1,8 Tonnen, hat 140 PS, da setzt sich einer rein, der wiegt irgendwie 80 Kilo und holt damit Brötchen, die wiegen 100 Gramm. Dafür fährt er los mit 1,8 Tonnen für 100 Gramm Brötchen. Dann soll einer natürlich lieber gerne mit dem E-Scooter losfahren und die Brötchen holen oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen. Da steckt natürlich erstmal Sinn drin, mit leichteren Gefährten sich in der Stadt zu bewegen. Wenn es natürlich irgendwie dann absehbar so ein Geschäft sein soll, dass zu viele Firmen die ganze Stadt damit vollschmeißen, dass man indirekt erstmal den Eindruck kriegt von einer großen unnachhaltigen Müllproduktion, weil die Dinger in allen möglichen Gräben und überall rumfliegen. Ne?
Aber es gibt ja Städte, die zum Beispiel Bottrop hat ja, glaube ich, keine und Gladbeck erst recht nicht, dass da halt irgendwie E-Scooter oder so rumliegen, die dann halt genutzt werden könnten, theoretisch, und würden.
Ja, es ist das ist auch manchmal relativ schwer zu erklären. Wir haben hier gerade im Ruhrgebiet Städte, da ist das deutlich schwieriger, weil vielleicht durch nicht so eine touristische Erfahrung Produkte wie zum Beispiel einfach Leihräder, ne, einfach an den Mann zu bringen. Die stehen da, werden nicht wahrgenommen, werden teilweise nicht verstanden. Ne? Das ist mit E-Scootern dann nicht so viel besser. Grundsätzlich ist so eine Kultur zu sagen, da steht was rum, verstehe das mal, das ist auch wieder so Umlernen, nutzt das mal bitte, da müsste man jemanden hinstellen, der sagt, das ist ein Leihfahrrad, schau mal, da ziehst du irgendwie die Karte durch oder machst Hallo mit deinem iPhone und dann kannst du losfahren und das kannst du anderswo abstellen. Andere Städte oder Tabellen.
Da mussten die lernen. Entschuldigung, die Nextbike musste lernen. Die hatten früher diese festen Rückgabestellen. Ja. Und als dann diese E-Scooter aufkamen, die einfach in die Ecke schmeißt, sind diese Fahrräder auch dazu übergegangen, dass du die einfach abstellen kannst.
Ja.
Da, die lernen, solche Systeme lernen ja auch an so Beispielen. Vielleicht gibt es irgendwann in Bottrop dann auch ein System von E-Scootern, das sinnvoll genutzt wird und nicht nur von betrunkenen Partygängern, was ja oft so gemacht wird.
Ja. Selbst in den Ländern, die ja noch progressiver waren, die sagten, weißt du was, wir stellen einfach kostenlose Räder in die Stadt, kostenlos, die stehen einfach rum, die schließen wir auch nicht ab, die sind alle wiedererkennbar, einfach simpel. Da meinten die Leute erst auch noch, muss man das jetzt vielleicht klauen, steht da umsonst rum, muss ich drei in den Keller stellen, die irgendwann haben die verstanden, nutzt die einfach, stell die wieder ab, fertig. Bringt der Stadt unheimlich viel für die Luft und für die Bewegung, super. Aber muss man wirklich lernen und dann auch tun.
Meine letzte Frage, weil wir, glaube ich, total überzogen haben schon. Ja. Sind wir auf einem guten Weg im Ruhrgebiet? Also Ruhrgebiet ist ja so Schwerindustrie, ist Kohle, ist Stahl, ist grauer Himmel immer noch im Gedächtnis. Sind wir auf einem guten Weg?
Ja, also ich habe jetzt mit genug Städten zu tun, wo ich das Gefühl habe, die sind da irgendwie dran und wollen das. Ich glaube, dass dieser Weg, wie ich schon erwähnt, im letzten Jahr enorm beschleunigt wurde durch die Fridays, muss man einfach nochmal sagen. Ich glaube auch, dass jetzt diese aktuelle Situation rund um Corona den Leuten nochmal ein bisschen Demut beigebracht hat, ein bisschen Lust, was zu verändern und ein bisschen das Lernen, dass man gemeinsam auch was verändern kann. Und da würde ich sagen, sind wir auf einem Weg. Aber ich freue mich, wenn da weiter auch von der jüngeren Generation auch Druck gemacht wird.
Ja, noch vielleicht eine kleine Kritik, nämlich sie gestalten ja auch Kampagnen und so weiter. Ja. Aber ich hatte es auch nochmal nachgegoogelt gehabt, aber auch so Instagram, Facebook oder so ist da nicht großartig los, um halt Jugendliche direkt anzusprechen, aufmerksam zu machen und so weiter. Planen Sie sowas in Zukunft oder inwieweit wollen die Jugendlichen noch mehr drauf
aufmerksam machen? Ja, sind wir tatsächlich gerade dran. Also uns hat das auch so ergeben, das ist ja auch so meine Generation. Wir haben mit Leuten zu tun, die uns beauftragen. Das läuft alles sehr über Anträge, Angebote, das ist ein ganz anderer Weg. Ich bin dann auch nicht so, dass ich denke, jetzt müssten alle Leute sehen, was ich beruflich den ganzen Tag mache, vielleicht interessiert die das auch nicht. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass Klimaschutz doch eine Menge mehr Leute interessiert und wie auch angehalten oder angefragt werden, auch ein bisschen mehr zu posten und zu erzählen, also auch für eine professionelle Community. Ich nehme auch an für Leute, die das interessiert, man wird darüber auch kontaktet, über etwas klassischere Medien wie Xing kommen auch mal Leute von den Fridays auf einen zu und sagen, was machen sie denn da, kann man da irgendwas von partizipieren. Aber da sind wir zu sehr entsprechend meiner Generation aufgestellt. Da muss ich gerade umlernen und junge Leute dazu holen.
Er muss ja immer einen Auftraggeber haben. Er macht das ja selten von sich aus. Okay, ja, vielen Dank. Mevise, du als auch Zuschauerinnen und Zuschauerbeauftragte, du kannst dann die Kommentare lesen und an ihn weiterreichen, wenn noch Fragen kommen. Es kommen ja Fragen, hoffe ich, ne? Wenn wir das hier irgendwann demnächst ausstrahlen.
Ja.
Und jetzt für dich und für alle anderen erstmal vielen Dank für den Besuch, danke
gerne.
Für dieses Gespräch.
Danke.
In dem nächsten Beitrag, da können wir jetzt nach Fragen schon mal suchen.
Genau, für den
und nächsten. Und wir haben im nächsten, in der nächsten Ausgabe dieses wunderbaren Talks haben wir Dr. Christine Vogt, das ist die Direktorin der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen.
Was ist die Ludwig-Galerie?
Ja, das werden wir dann rauskriegen. Du bist so die Google-Weltmeisterin. Das ist eine Ausstellungsfläche, die der Stadt Oberhausen gehört. Die haben eine feste Ausstellung da über Nationalsozialismus auch, aber bekannt geworden sind sie über Populärkultur. Die machen wahnsinnig viel mit Comics, mit Filmen, mit Fotografie und das sind sehr, sehr schöne Sachen. Und ich glaube, im Moment läuft da eine Ausstellung von Jacques Tilly. Das ist jemand, der baut Karnevalswagen in Düsseldorf und die sind richtig gut. Also da guckt man nach, der macht richtig geile politische Sachen, die sind frech, die sind unter der Gürtellinie und das kultivieren die da in Oberhausen. So, und dann wäre ja die Frage, ist Kultur systemrelevant, heißt das, glaube ich, im Moment. Mhm. Also ich sage dir mal, als Kulturschaffender, wir fühlen uns verarscht von der Politik insgesamt, weil was gemacht wird, ist, dass solche Verwaltungsstellen im Kulturbereich, die werden gefördert, aber die Künstlerinnen und Künstler fallen hinten durch. Das ist mein, also die Frau aus Oberhausen kommt, vielleicht fährst du, wenn du Zeit hast, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und viel Proviant und Mut mal nach Oberhausen, ist ein tolles Ding. Kennst du das, Herr Professor?
Ich kenne den Tilly, ich kenne die Ausstellung nicht, ich kenne aber auch die Ludwig.
Er kennt das alles, aber Profi halt. Sind wir durch? Letztes Wort bei dir.
Letztes Wort bei mir. Genau, wir Jugendlichen sind halt wirklich tatsächlich die Zukunft, weil wir sozusagen die nächste Generation sind, die halt etwas, die dort sitzen werden, wo sie vielleicht sitzen und weiterentwickeln. Deshalb meine Bitte an alle, nämlich einfach die Jugendlichen weiter zu fördern und das Potenzial einfach bei denen zu entdecken, weil zum Beispiel durch dieses Fridays for Future wurde halt die Aufmerksamkeit auch der Politiker draufgezogen und dass man halt einfach das auf jeden Fall ausbaut und nicht unterschätzt.
Ja. Besten Dank.
Meinen Job will sie gar nicht, ich bin nicht relevant. da ist meine Kamera. Ja, vielen Dank für diese Pilotsendung und vielen Dank fürs Kommen, habe ich schon gesagt. Danke dir.
Ich habe zu
danken. Das Buzzer müssen wir noch. Buzzer so viel, dass wir das, glaube ich, streichen. Du sagst einfach was, wenn du was zu sagen hast. Danke.
Danke.